Und danke, Jesus, dass du für uns ein Haus bereitest, eine Wohnung vorbereitest bei dir einmal. Wir werden einmal bei dir sein, das ist unsere Hoffnung, dafür leben wir. Das vertrösten wir uns nicht auf die Zukunft, weil wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das bist du und das ist das, was du tust, was du für uns vorbereitest. Und danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Vielen Dank. Wir werden nachher noch etwas Zeit haben, Gott anzubeten. Ich möchte euch zunächst mal ganz herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde Grevenbruch. Da war ich vor 3 Wochen zum Predigen und sie lassen es euch ganz herzlich grüßen. Und letzte Woche, beziehungsweise die Woche davor, bis letzten Sonntag, waren wir als Rangers unterwegs, das heißt nicht alle, nur ein paar. Wir hatten ein Trainingscamp bei uns im Westen, das einzige soweit westlich, wo wir neue erwachsene Mitarbeiter ausgebildet haben. 3 davon waren aus unserer Gemeinde. Und das Coole finde ich immer wieder bei Rangers und eigentlich auch in der Gemeinde. Ich hatte Menschen, die bereit waren, in die Mitarbeit zu gehen, von 18 Jahren und der Älteste war 70. Ich hatte einen 70-jährigen Teilnehmer, der gesagt hat, und ich fange nochmal an mit der Rangers-Arbeit. Fand ich cool. Hat Spaß gemacht mit dem und er war auch voll dabei. Also lasst euch nicht entmutigen, egal wie jung oder wie alt ihr seid. Bei Gott gibt es immer was zu tun. In der Gemeinde ist für jeden Platz. Und das ist toll. Ja, wer gut zugehört hat, der hat eigentlich schon alles gehört, was ich heute sagen möchte. Ihr könnt eigentlich nach Hause gehen. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein, okay. Aber ganz wichtige Dinge wurden schon heute gesagt. Wir haben Geburtstag, wir feiern Geburtstag. Ich weiß immer nicht, ob uns das allen so bewusst ist. Die Gemeinde hat angefangen an Pfingsten. Gut, Pfingsten, das gab es schon vorher. Das war ein normales, traditionelles Fest der Juden. Aber es gab ein spezielles Pfingsten, und zwar direkt nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Und da ist was Besonderes passiert. Wir haben das heute auch schon mehrfach gehört, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist eng, ich möchte mal sagen, untrennbar mit Gemeinde verbunden. Gemeinde ohne den Heiligen Geist geht nicht. Das ist nicht ein Spezialglaube der Pfingstgemeinden, weil wir uns so nennen. Wir haben das ein oder andere neu entdeckt, auch gerade die Gaben des Heiligen Geistes. Das war so vor über 100 Jahren. Aber das ist auch nicht unser Privileg, sondern wir merken, der Heilige Geist, der wirkt in allen Denominationen. Und ich kenne einen guten, bekannten Bruder auch, der viel auch durch die Welt, durch Deutschland gereist ist, der großen Einfluss hatte hier, der hat mal gesagt, er war mit einer Gruppe, ich glaube es waren Katholiken, und dann fingen die an, in Zungen Gott anzubeten. Und seine Reaktion war, lieber Gott, das kannst du doch nicht tun. Das sind doch gar nicht die richtigen Christen. Und er musste sich eines Besseren belehren lassen. Er sagt, ich habe keinen Einfluss darauf, wo der Heilige Geist weht. Der weht, wo er will. Gott hat überall seine Kinder. Das liegt nicht an uns, das zu be- oder verurteilen. Ich bin gerne Pfingstler, ich bin gerne hier in dieser Gemeinde. Das hat schon seine Gründe. Aber glücklicherweise ist meine Familie und meine Geschwister im Geist, die sind weltweit auf der ganzen Welt verstreut, quer durch alle Denominationen, auch wenn ich nicht immer einer Meinung bin mit ihnen. Aber das ist das Besondere, was der Heilige Geist schaffen kann. Und wir möchten uns heute mal damit ein bisschen näher beschäftigen. Viele Menschen, die kennen Gott, die können viel über Gott sagen und haben viel über Gott philosophiert, haben auch viel nachgelesen. Die kennen auch Jesus und die Geschichten, die Jesus so erzählt hat, was er gemacht hat, die Zeichen und Wunder, Kreuzigung, Auferstehung. Und wenn es dann zum Heiligen Geist kommt, dann wissen sie auch nicht so genau, was das eigentlich sein soll. So einen Geist kann man sich auch schlecht vorstellen. Ja, Gott, da haben viele so eine Vaterfigur im Kopf, meistens auch eine ganz falsche. So einen alten Mann mit weißem Bart, der immer gütig und nett ist und freundlich ist. Und Jesus, ja, da haben wir so die verschiedensten Bilder in unserem Kopf. Es gab mal so eine Zeit, da wurde Jesus immer mit langen, blonden, leicht gelockten Haaren gezeigt, sehr blass und zärtlich. Ich glaube, der war eher ein kerniger Mensch, der war Zimmermann, der konnte anpacken. Aber wie auch immer Jesus ausgesehen haben mag und wie auch immer Gott ist, ich kann mir da kein Bild, keine Vorstellung von machen, aber vom Heiligen Geist, da wird es jetzt richtig schwierig. Was ist denn das? Ist das so eine Wolke oder nur unsichtbar, das wabbert so und was macht der eigentlich? Also ganz komische Dinge. Da gibt es dann so die extremen Gemeinden, die sind dann so auf den Heiligen Geist betont. Also da gibt es so komische Vorstellungen unter den verschiedensten Menschen. Das macht schon mal Sinn, sich darüber genauer Gedanken zu machen. Wir sagen immer, wir tun das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der gehört dazu, zur Dreieinigkeit. Lass uns das mal anschauen. Und ich möchte heute einige Bibelstellen mit euch lesen und ich werde das im Zeitraffer tun. Und ihr werdet gleich merken, warum. Denn wenn ich das alles so am Stück lesen würde, das wird gar nichts bringen. Ich mache da teilweise Zeitsprünge von mehreren hundert Jahren. Und ich fange an. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier sind. Genau, ich fange an bei Joel im Alten Testament. Und da heißt es, und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und wir machen einen Sprung in das Neue Testament zu Johannes 16. Da heißt es ab Vers 7, Jesus war noch nicht gekreuzigt worden und er spricht mit seinen Jüngern. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir machen wieder einen Sprung nach der Auferstehung Jesu. Jesus war wieder mit seinen Jüngern zusammen. Und dann heißt es in Johannes 20, ab Vers 22, dann hauchte er, Jesus, sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Selbe Situation nach der Auferstehung, diesmal in der Apostelgeschichte. Einmal aß er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Und wir springen weiter zu Apostelgeschichte 2. Das konnte ich mir früher als Jugendlicher mal gut merken. Es gab eine christliche Popgruppe, die nannte sich The Second Chapter of Acts, auf Deutsch das zweite Kapitel der Apostelgeschichte. Ein sehr ungewöhnlicher Name, aber so konnte ich immer wissen, wo das Pfingstereignis eigentlich steht, in Apostelgeschichte 2. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben zu viel vom süßen Wein getrunken. Und jetzt beginnt Petrus, allerdings in verständlicher Sprache, zu den Menschen zu reden und zu predigen. Also die Predigt war jetzt keine Zungensprache mehr. Und da sagt Petrus, da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja erst um 9 Uhr früh. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Hatte ich gerade vorgelesen. Ab Vers 22. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf den Platz zu seiner Rechten erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Wie war die Reaktion der Menschen? Ab Vers 37. Und von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag hinzu. Was wäre, wenn das hier in Krefeld passiert? Eine Predigt, 3000 Bekehrungen. Ich weiß nicht, wie viele Gottesdienste wir dann hier in diesem Raum machen müssten, damit wir die alle irgendwie mit den allen reden könnten. Das würde unsere Grenzen sprengen. Und Gott hat damals auch die Grenzen gesprengt. Damit hatten die Juden überhaupt nicht gerechnet. Die Apostel nicht, Petrus auch nicht. Die hatten keine Ahnung, was da eigentlich auf sie zukommt. Der Heilige Geist überrascht uns. Und manchmal haben wir deswegen vielleicht auch Angst davor. Wir haben Angst, weil wir das nicht so in der Hand haben. Weil das nicht so, das können wir nicht so managen. So Sachen mit dem Heiligen Geist, das ist uns unangenehm. Wir haben immer gerne die Hand da drauf. Wir haben immer gerne die Kontrolle. Es gibt allerdings auch sehr viel seltsame Meinungen, die Menschen über den Heiligen Geist haben und auch viele zugegebenermaßen sehr befremdliche Erfahrungen, die man so in charismatischen Kreisen sammeln kann. Das Wort Charisma setzt sich zusammen aus dem Wort Charis, das heißt die Gnade, und Ma, das Geschenk. Das heißt, wie an jedem guten Geburtstag gibt es Geschenke. Heute ist Geburtstag der Gemeinde und die Gemeinde bekommt ein Geschenk. Und hier sichtbar ist das die Gabe der Zungenrede. Das heißt, die Jünger beteten Gott in einer Sprache an, die sie selber gar nicht verstehen konnten. Die Bibel spricht noch von weiteren sogenannten Geistesgaben wie Prophetie, Weisheit, Erkenntnis, Heilung, Glaube. Und all diese Dinge sind Geschenke, die wir nicht verdient haben. Und das möchte ich mal zuerst festhalten. Wir haben diese Geschenke nicht verdient. Das wäre ja auch ein Widerspruch in sich selbst. Gnade, Charisma, Gnadengabe, wenn wir die irgendwie verdienen würden. Man kann Gnade nicht verdienen. Man bekommt sie unverdienterweise geschenkt. Und zwar nur deswegen, weil Gott uns liebt. Das alles. Gott liebt uns und er möchte uns etwas schenken, uns, die wir an ihn glauben. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Weise stolz auf irgendwelche Begabungen zu sein, die der Heilige Geist gibt, auf irgendwelche Gnadengaben. Es gibt gar keinen Grund, sich was darauf einzubilden. Manche Christen, die haben so diese Sicht, ja, ich bin bekehrt und dann muss ich sozusagen die nächste Stufe im Glauben erreichen. Und wenn ich dann gut genug bin und würdig für Gott bin, dann bekomme ich auch den Heiligen Geist und dann bekomme ich so ein paar coole Gaben dazu. Mit denen kann ich Kranke heilen und da kann ich besonderen Glauben haben, da sind die Menschen beeindruckt und ich kann prophetisch reden. Und sie schauen so ein bisschen mitleidig auf andere Christen herunter, die noch nicht so weit sind. Aber davon spricht die Bibel nirgends, an gar keiner Stelle. Sie spricht nicht von verschiedenen Glaubensstufen, bestenfalls von verschiedenen Glaubenserfahrungen, die man machen kann. Aber da das alles ein Geschenk ist, gibt es auch überhaupt keinen Grund, sich darauf was einzubilden. So quasi als Statussymbol. Ich habe schon die und die Gabe. Und was hast du? Darum geht es bei diesen Geschenken überhaupt nicht. Dann haben wir das Geschenk völlig falsch verstanden, was ein Geschenk ist und was das bedeutet. Die einzige angemessene Reaktion auf solch ein Geschenk wäre vielleicht Dankbarkeit oder Freude, dass Gott uns so reich beschenkt, dass er so gute Dinge für uns hat. Gnade, wir haben es nicht verdient. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gab es auch schon im Alten Testament. Das ist jetzt nichts Neues. Also verwechselt das bitte nicht, so wie Weihnachten, da wurde Jesus geboren. Jesus war ja vorher auch schon da. Das heißt, durch ihn ist alles geworden, was ist. Die ganze Schöpfung ist durch Jesus geworden. Er kam halt an diesem Tag, wo wir uns an Weihnachten dran erinnern, auf diese Welt. Und auch der Heilige Geist, der war schon vorher da. Das heißt, in der Schöpfungsgeschichte, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Also das ist jetzt keine Geburt des Heiligen Geistes, aber da passierte eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes, der vorher schon da war im Alten Testament. Bei vielen Propheten, da können wir immer wieder sehen, der Geist kam über ihn, der Heilige Geist. Und dann haben sie prophetisch geredet und was etwas weitergegeben. Aber das war immer nur punktuell und das galt nie für alle Menschen. Es waren besondere, bestimmte Menschen, die Gott auserwählt hatte, berufen hatte. Und jetzt kommt etwas ganz Neues, etwas noch nie Dagewesenes, was im Alten Testament von Joel schon vorhergesagt wurde. Die Ausgießung des Heiligen Geistes für alle Menschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, bei Joel steht schon drin, ich werde meinen Geist ausgießen, auch auf Sklavinnen und Sklaven. Das klingt ja schon wie die korrekte, politisch korrekte Schreibweise heutzutage. Also ausdrücklich auch innen. Sklavinnen. Also der Heilige Geist macht scheinbar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen oder zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Ständen. Das heißt, eigentlich ist die Bibel, was diese Gleichberechtigung betrifft, immer schon weiter gewesen, als unsere Gesellschaft es jahrhundertelang war, wenn man es dann mal richtig verstanden und gelesen hätte. Durch den Heiligen Geist merken wir, da ist nicht mehr Jude, noch Heide, noch Mann oder Frau. Wir sind gleich vor Gott. Gott liebt uns gleich und wir alle bekommen den Heiligen Geist. Da gibt es keine Unterschiede, ob wir irgendwie einen Job haben in der Gemeinde, ob wir Angestellte sind. So die Pastoren, das denken ja manche. Die Pastoren, die müssen es drauf haben. Die sind besonders mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die haben so eine besondere Gabe. Denn der Heilige Geist ist für alle, die an Jesus glauben. Aber es ist ein unverdientes Geschenk. Und das möchte ich festhalten, mal direkt von Anfang an. Ups. Alle Gaben des Heiligen Geistes sind unverdiente Geschenke. Das ist mal die Grundlage, die Grundvoraussetzung, mit der wir da dran gehen können. Es gibt also keinen Grund, in irgendeiner Weise überheblich zu sein, sondern wir dürfen dankbar und auch so ein bisschen bittend und flehend vor Gott stehen und sagen, Jesus, erfüll mich, Heiliger Geist, komm, komm über mich, gib mir deine Gaben. Aber die Ausgießung des Heiligen Geistes ist scheinbar notwendig. Wir haben das auch gerade gelesen. Jesus hat gesagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und Jesus nennt ihn den Beistand. Also ein Beistand ist ja eigentlich was Positives, oder? Seht ihr das alle mit mir auch so, dass ein Beistand eigentlich was Gutes ist? Der will uns nichts Böses. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Gerichtsverfahren an der Backe hatte. Ich glaube, da sind wir alle überfordert. Wir kennen die ganzen Gesetze nicht, wir kennen die Regeln nicht und wir sind froh, wenn wir dann einen guten Anwalt an unserer Seite haben, der uns vertritt, der unsere Gesetze, unsere Rechte vertritt, der für uns kämpft. Und ich kann mich auf den verlassen, ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Sowas ist der Heilige Geist für uns. Unser Beistand, unser Anwalt, unser Tröster, unser Helfer. Warum eigentlich sollten wir das als Christen zurückweisen? Warum eigentlich sollten wir als Christen sagen, ja, aber brauche ich nicht, danke. Ich bin schon erlöst, das reicht. Ich meine, es ist richtig, wir können nicht erlöster als erlöst sein. Also einmal erlöst ist erlöst, mehr geht nicht, das kann man nicht steigern. Aber warum soll ich dann so einen Beistand, so einen Helfer ablehnen in meinem Leben? Manchmal denken wir so, ja, wir sind erlöst, Jesus hat uns befreit und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit unserem Leben irgendwie zurechtkommen. Wir müssen das selber machen. Wir schaffen das schon. Und der Heilige Geist, ja, das ist so eine Zugabe. So wie so das Sahnehäubchen auf dem Eis. Das kommt noch obendrauf. Zur Not kann ich auch darauf verzichten. Das ist halt so ein christlicher Luxus, den sich manche Gemeinden leisten können. Aber Jesus hat das irgendwie anders gesehen. Jesus wusste, die Jünger brauchen den Heiligen Geist. Hatten die Jünger denn vorher keinen Heiligen Geist? Wir haben doch gerade gelesen, und das war bevor diese Ausgüsse des Heiligen Geistes war, er hauchte die Jünger an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und wir haben doch auch mal so bei uns im Alpha-Kurs immer gesagt, wenn ein Mensch an Jesus gläubig wird, dann ist das auch ein Werk des Heiligen Geistes. Denn wir haben es selber gelesen. Der Heilige Geist ist es, der die Menschen von Sünde überführt. Ohne den Heiligen Geist gäbe es auch keine Bekehrung. Das ist so sein Arbeiten an uns. Also haben wir jetzt den Heiligen Geist oder nicht? Oder wie ist das? Doch, wir haben den Heiligen Geist. Der ist in uns. Wer an Jesus glaubt, wer Vergebung seiner Schuld erlebt hat, persönlich erfahren hat, der hat den Heiligen Geist. Und doch sollten die Jünger noch warten. Doch sollten die Jünger warten auf eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber wozu? Warum sollten die Jünger dann warten? Warum brauchen sie denn das noch? Ist das denn so wichtig? Ist ganz nett, aber warum? Also besonders in charismatischen Kreisen, ich habe das schon angedeutet, da kann man manchmal so die Vorstellung beobachten, dass der Heilige Geist, der ist dafür da, dass wir besonders emotionale Gottesdienste haben. Ja, da geht es also richtig heiß her, da geht es zur Sache. Da müssen wir so fast in Trance sein und besondere Erlebnisse und Erfahrungen machen. Da fällt man um, da werden Menschen geheilt, da sind Zeichen und Wunder. Und wenn das in unserem Gottesdienst ist, dafür ist der Heilige Geist da. Ein richtig toller Gottesdienst, in dem wir mächtig gesegnet werden. Und dann gehen wir nach Hause und leben so unser Leben. Wir haben also eine schöne Zeit mit Gott. Es geht also irgendwie bei manchen Menschen scheinbar nur darum, sich selber gut zu fühlen. Es geht um unser Wohlbefinden. Es geht darum, dass wir etwas mit Gott erleben. Und das ist ein typischer Zeitgeist eigentlich. Wir wollen bespaßt werden. Es geht nur um unsere Bedürfnisse, um unsere Belange, dass es uns gut geht. Nur das ist nicht das, warum der Heilige Geist gekommen ist. Er ist nicht dafür gegeben, damit wir schöne Gottesdienste feiern, emotional. Das darf alles sein. Ich spreche ja gar nicht dagegen. Aber das ist nicht der Grund. Denn da kann man wirklich sagen, na gut, der eine, der macht es ein bisschen emotionaler, der andere ist etwas nüchterner in seinem Glauben. Aber bitte nicht sagen, der eine braucht den Heiligen Geist und der andere nicht. Denn das ist nicht das Ziel des Heiligen Geistes. Was meint denn Jesus dazu? Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr meine Kraft empfangen. Und dann als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt. Also das scheint eigentlich der wahre Grund zu sein, warum der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die Jünger, also wir sind ja auch seine Jünger. Übrigens, ich habe das neulich mal gefragt, was Jünger eigentlich bedeutet. Ich habe das im NTC gefragt, genau, bei den Rangern. Jünger bedeutet Schüler, Lernende. Also wenn wir Jünger sind, dann sind wir auch immer Lernende. Wir sind auf dem Weg, wir gehen weiter, wir wollen nicht stehen bleiben. Ja, nicht so einmal bekehrt und das war's dann. Und jetzt sind wir in so einem Zustand, da bleiben wir, sondern als Jünger sind wir auf dem Weg. Wir sind Schüler. Und als guter Schüler lernt man jeden Tag was Neues dazu. Ich möchte euch ermutigen, so diese offene Haltung zu haben, Neues zu lernen mit Gott, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Jünger sollten Kraft und Mut bekommen, von Jesus zu erzählen. Es geht also nicht darum, wie ich mich fühle, sondern wie ich fähig werde, für Jesus da zu sein. Die Gaben des Heiligen Geistes sind also eine Ausrüstung zum Dienst. Darum geht's. Und ich betone jetzt sehr deutlich, nicht für Pastoren oder Missionare, für die auch, aber für alle Christen ist das die Ausrüstung, die wir alle brauchen. Für alle die, die an Jesus glauben. Wir können es uns als Christen überhaupt nicht leisten, ohne den Heiligen Geist durch unser Leben zu gehen oder auf seine Gaben zu verzichten. Wir brauchen sie, damit seine Gemeinde gebaut werden kann. Sonst leben wir an unserer Bestimmung vorbei, was wir eigentlich tun sollen in dieser Welt, nämlich seine Zeugen sein. Dann sind wir kraftlos, denn aus unserer eigenen Kraft können wir nicht viel erreichen. Wir können reden, wir können ein paar Dinge tun, aber wir werden niemals das Reich Gottes bauen. Dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir Salz und Licht sein wollen in dieser Welt, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne ihn geht es nicht. Viele Menschen haben Menschenfurcht. Mir geht das auch so. Ich habe das mal erzählt bei den Rangern, da halte ich zum Schluss immer eine Andacht. Und manchmal kommen die Eltern schon früher. Und wir haben ja viele Eltern, die gar nicht aus der Gemeinde kommen, die gar nicht an Gott glauben, die einen ganz anderen religiösen Hintergrund haben. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, sobald ich die Eltern gesehen habe, wurde ich ein bisschen befangen in dem, was ich geredet habe. Ich habe plötzlich aufgepasst, was sage ich. Hoffentlich verstehen die Eltern das nicht falsch. Hoffentlich kommt das jetzt nicht so in den falschen Hals, wenn ich das irgendwie zu radikal formuliere. Und ich habe irgendwann gedacht, Matthias, was ist das? Warum bist du so? Und ich habe gemerkt, Mensch, ich brauch den Mut und die Kraft vom Heiligen Geist, damit ich bereit bin, ganz frei zu erzählen. Was ich den Kindern sage, dürfen die Eltern auch hören. Und manchmal denke ich, die Eltern kommen vielleicht absichtlich so früh, weil sie auch was mitkriegen wollen und was hören wollen. Aber das geht nicht automatisch bei mir, das denken manche. Ja, der steht immer da vorne, der kann gut Referate halten, so war das in der Schule. Und dann kann der auch immer gut von Jesus zu erzählen. Das ist nicht so. Das fällt mir manchmal auch sehr schwer. Und ich brauche, so wie wir alle, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, mit unserer Menschenfurcht umzugehen, damit wir Mut haben, uns zu trauen. Denn wir alle, wir wollen, das ist so, das liegt in uns drin, wir möchten gerne Anerkennung von anderen Menschen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen Teil einer Gruppe sein. Und das fühlt sich nicht gut an, wenn du in die Schule gehst und du bist halt der Christ. Und deswegen bei vielen Leuten nicht so in der Clique mit drin. Oder wenn du am Arbeitsplatz belächelt wirst, weil du halt so ein bisschen komisch bist, weil du so ein bisschen anders bist. Wir wollen das nicht, wir wollen gerne dazugehören, deswegen passen wir uns gerne an. Und wir wollen nichts Falsches sagen und auf keinen Fall wollen wir irgendwie altbacken oder überholt klingen. Wir wollen ja nicht so negativ konservativ sein. Nein, wir sind moderne Menschen in unserer Zeit angekommen. Wir trauen uns vieles nicht. Das ist ganz leicht in der Gemeinde, den Namen Gottes zu bekennen und fröhlich zu singen und alles Mögliche zu proklamieren. Aber wenn du dann am Arbeitsplatz bist oder in der Uni oder in der Schule, das ist plötzlich nicht mehr so cool wie in der Gemeinde. Das fühlt sich ganz anders an, weil die anderen machen alle nicht mit. Hier in der Gemeinde, da sagt jeder Amen, Halleluja, sehr gut, weiter so. Das sagt in der Uni keiner, bei der Arbeit auch selten. Da stehst du plötzlich ganz allein da. Und wir brauchen so die Gaben des Heiligen Geistes. Und alle Gaben, die ich heute gar nicht im Einzelnen behandeln möchte, aber alle Gaben des Heiligen Geistes haben ein Ziel, um uns fähig zu machen, um uns auszurüsten, um uns zu ermutigen, um uns zu ermahnen und um uns aufzubauen. Das ist das Ziel von allen Gaben. Nicht, damit wir coole Gottesdienste haben, die haben wir ja auch. Und darüber freuen wir uns auch, wenn wir Gottesdienste haben, in denen wir die Gegenwart Gottes merken. Ich finde immer, Gefühle dürfen und haben im Gottesdienst auch ihren Platz. Denn wir sind Menschen mit Emotionen. Und wir müssen unsere Emotionen im Gottesdienst nicht zu Hause lassen. Ja, hier ist alles ernst. Nein, das muss gar nicht sein. Nur es ist nicht das Ziel des Heiligen Geistes, uns schöne Emotionen zu schenken. Sondern das Ziel ist, uns Kraft zu geben, uns Mut zu geben, Entschlossenheit und auch Weisheit. Gibt es irgendjemanden von euch, der davon genug hat? Kein? Ja, dann brauchen wir das alle wohl. Dann sind wir alle auf den Heiligen Geist angewiesen. Also halte ich mal fest, der Heilige Geist ist unsere Befähigung zum Dienst. Und den brauchen wir. Mal ein paar Gedanken mal so nebenbei zum Thema Zungenrede. Das ist ja so das, worauf sich immer alle stürzen und fokussieren. Das ist so die offensichtliche Gabe. Wer in Zungen redet, der redet Geheimnisse, sagt Paulus. Das ist eine Sprache, hat mal jemand geschrieben, die wir noch nie zum Sündigen gebraucht haben. Also eine besondere Sprache, wo wir Gott anbeten. Und ich möchte mal sagen, es gibt so zwei Arten der Zungenrede, die eigentlich gleich klingen, aber die unterschiedlich sind in der Ausrichtung. Zum einen ist die Zungenrede eine hervorragende Möglichkeit, sich selbst aufzubauen, sich selbst zu ermutigen. Unser Geist in uns redet Geheimnisse zu Gott. Das ist so wie die Vertikale. Wir sind auf Gott ausgerichtet, wir beten ihn an. Also Zungenrede als Anbetung. Oft wissen wir gar nicht, wenn wir in der Anbetung stehen, was soll ich jetzt sagen? Gott, ich danke dir für meinen Arbeitsplatz. Und dann haben wir alles durchgebetet und dann stehen wir da und ja, Amen und Tschüss. Aber man kann in der Gegenwart Gottes stehen und man muss nicht immer verständliche Worte sagen. Wir dürfen in Zungen Gott anbeten, Kontakt mit ihm aufnehmen, auch wenn unser Verstand dabei jetzt nicht so betroffen ist, nicht so involviert ist. Aber wir haben Kontakt zu unserem Gott. Wir beten ihn an und diese Art, Gott anzubeten, baut uns auf, gibt uns Mut, holt uns manchmal aus einem emotionalen Loch wieder heraus, gibt uns neue Kraft und neue Hilfe, ganz persönlich. Zum anderen gibt es die Gabe der Zungenrede, da geht es nicht in Richtung Gott, sondern zu einem anderen Menschen hin. Das heißt, da wird etwas gesagt, was ein anderer Mensch verstehen soll. Und da sagt Paulus dann, das soll ausgelegt werden. Und wenn es da mehrere gibt, dann wartet immer einzeln darauf, dass jede Zungenrede auch ausgelegt wird, damit das jeder in verständlichen Sprachen auch verstehen kann. Ich habe deswegen betont, die Jünger hatten die Ausgießung des Heiligen Geistes, sie haben in Zungen Gott angebetet, das heißt, sie haben die großen Taten Gottes gelobt, aber die Predigt, die Petrus dann gehalten hat, die war in verständlicher Sprache. Und die Reaktion auf die Predigt war dann, dass Menschen sich bekehrt haben und zu Gott gefunden haben. Das ist also einmal die Ausrichtung zu Gott und einmal die Ausrichtung zum Nächsten. Das muss dann verständlich werden. Und das Problem ist, dass wir das dann manchmal durcheinander bringen und dann auch manchmal manche Worte von Paulus nicht so richtig verstehen. Paulus musste manches korrigieren in der einen oder anderen Gemeinde. Da gab es Gemeinden, da hat dann einer in Zungen geredet und gar nicht gewartet, dass die Auslegung kommt. Dann fing sofort der Nächste an, hat auch ein Zungengebet gehabt und wieder einer. Und das war eigentlich alles nicht mehr verständlich. Und dann sagt Paulus, wartet aufeinander, macht es nacheinander, einer nach dem anderen, damit jeder verstehen kann, was der Heilige Geist sagt. Manche Gemeinden hatten wohl scheinbar auch so im Kopf, man müsste in Zungen predigen. Das haben sie dann auch versucht und gemacht. Ich weiß nicht, was ihr davon hättet, wenn ich jetzt hier in Sprachen, in Zungen Gott anbeten würde und zu euch predigen würde. Ja, dann würdet ihr hier eine halbe Stunde sitzen und zuhören, aber es würde euch nicht helfen. Eine Predigt ist verständlich, soll verständlich sein. Und weil Paulus das manchmal so richtig hingebogen hat, denken wir immer, ja, man darf jetzt nur noch so privat, darf ich jetzt in Zungen beten und im Gottesdienst darf ich das nicht, außer es wird ausgelegt. Aber da haben wir so auch die jüdischen Gewohnheiten nicht ganz im Blick. Die Juden kannten das nämlich, dass man gemeinsam betet, alle gleichzeitig. Das ist übrigens auch in Schulen, in Judenschulen üblich gewesen. Ein Professor an einer Musikhochschule hat mal zu uns gesagt, es geht hier zu wie in einer Judenschule. Und wir guckten ganz entsetzt, Antisemitismus. Und er sagt, nein, 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 das ist kein Antisemitismus. In einer Judenschule, da reden die Juden alle gleichzeitig laut. Sie rezitieren meistens das Wort Gottes. Sie lernen es auswendig und das machen alle gleichzeitig. Und es klingt chaotisch. Aber so geht es da in manchen Schulen dann zu. Heute weiß ich das nicht. Aber früher war das so. Und auch die Juden und auch die Christen damals kannten das, dass man gemeinsam, gleichzeitig Gott angebetet hat. Und das ist logisch, wenn alle gleichzeitig Gott anbeten, das ist schon wurscht, ob es in verständlicher Sprache ist oder nicht. Da kannst du auch kein Wort verstehen. Weil die Ausrichtung zu Gott ist. Es geht nicht darum, dass jetzt der andere irgendwas mitbekommt, sondern wir beten gemeinsam Gott an. Das können wir in unserer Sprache tun, das können wir in der Zungensprache tun, das steht uns frei. Aber sobald die Ausrichtung zum Nächsten hingeht, wir ein Wort weitergeben wollen, durch den Heiligen Geist inspiriert, das darf auch in Zungen sein, aber es muss ausgelegt werden. Das ist eigentlich der Unterschied dabei. Paulus sagt, predigt das Wort, ermahnt euch, ermutigt euch in verständlicher Sprache. Aber Anbetung und Lobpreis, das muss nicht ausgelegt werden, das dürfen wir einfach tun. Das ist so unser Herz zum Herz Gottes. Unser Geist betet den Geist Gottes an, betet Gott an. Aber ihr habt schon gemerkt, mein Schwerpunkt liegt heute nicht auf den einzelnen Gaben, auch nicht auf der Zungenrede. Das ist nicht der Punkt, sondern mein Schwerpunkt ist das Ziel dieser Gaben heute. Und wenn man die Worte Jesu liest in Apostelgeschichte 1, dann wird man unweigerlich einen Missionsbefehl von Jesus erinnert in Matthäus 28. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Zeit. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes und der Missionsbefehl gehören zusammen. Das ist ohne Heiligen Geist keine Mission, ohne Mission keine Gemeinde. Wir wären heute nicht hier. Missionsbefehl und Heiliger Geist gehören zusammen. Ich bin im Beirat der Felberter Mission und wir haben immer wieder zweimal im Jahr Treffen, wo wir über Missionare sprechen, über besondere Herausforderungen. Und eine besondere Herausforderung auf dem Missionsfeld ist das, oder ist die Herausforderung, dass manche Länder keine Missionare reinlassen. Du kannst als Missionar in viele Länder gar nicht mehr einreisen. Die Türkei ist eines der Länder. Es wurde versucht, dass einige der Missionare der Felberter Mission dort hineinkommen. Als Missionar ist das nicht möglich. Du kriegst kein Visum. Und auch wenn die Felberter Mission die aussendende Organisation ist, da steckt der Name Mission im Namen drin, Felberter Mission. Und das ist schon Grund genug, dass das Visum nicht erteilt wird. Deswegen gibt es in vielen Ländern mittlerweile sogenannte Zeltmacher-Missionare. Wo kommt das her? Wenn wir an Paulus denken, dann denken wir immer, ja, der ist professionell durch die ganze Welt gereist und der hat das Evangelium in der ganzen damaligen Welt verkündet. Das war sein Job. Aber professionell im Sinne eines bezahlten Jobs hat er das eher selten gemacht. Er war eigentlich vom Beruf Zeltmacher und er hat diesen Beruf auch ausgeübt in den verschiedensten Ländern. Der ist hingegangen, hat als Zeltmacher gearbeitet, weil das Geld auch gar nicht sonst nicht da gewesen wäre. Da gab es ja noch keine Gemeinden und Jerusalem konnte ihn nicht unterstützen. Er hat also selber sein Geld verdient und er hat auf die Art und Weise ganz schnell Kontakte zu den Menschen knüpfen können. Er war also oft eigentlich als Zeltmacher und Missionar unterwegs. Aber Paulus war sich immer darüber im Klaren, ich bin nicht hauptsächlich Zeltmacher, das ist nicht der Sinn meines Lebens, deswegen bin ich nicht hier. Ich bin von Gott berufen als Evangelist, ich möchte in die Welt hinausgehen als Missionar, ich möchte, dass Menschen von Jesus hören. Und Zeltmacher zu sein, war sein Instrument dazu. Er war sozusagen ein Zeltmacher-Missionar. Und es gibt auch heute viele Zeltmacher-Missionare, das heißt Menschen, die in ihrem säkularen Beruf in irgendwelchen Ländern arbeiten und gleichzeitig als Missionare dort tätig sind. Und das wird auch noch oft von vielen Firmen bezahlt. Ja, eine Firma schickt dich ins Ausland zu deiner Zweigstelle und sagt, du musst hier das und das mal auf Vordermann bringen oder dies und jenes tun und arbeiten. Viele dieser Menschen sagen sich, ich mache das, aber ich bin eigentlich als Missionar unterwegs. Und es gibt sogar Seminare dazu, wie Equipped, wie Zeltmacher-Missionare ausgebildet werden, wo sie unterstützt werden, wo ihnen geholfen wird. Wie kann das denn gehen? Denn zugegebenermaßen, viele Zeltmacher-Missionare kommen manchmal auch sehr frustriert wieder zurück, weil sie denken, ich habe nichts erreicht, ich habe keine Gemeinde gegründet, ich habe nicht vor den Massen von Menschen gepredigt, da gab es keine Heilungen. Aber sie haben viel bewirkt, auch wenn man das nicht immer so sieht. Ja, sie waren ein Licht am Arbeitsplatz, sie haben anders reagiert. Und da ist so manches, was in diesen Ländern durch solche Menschen in Bewegung gekommen ist. Warum erzähle ich euch das? Zum einen einfach mal, um euch auf Ideen zu bringen. Wir können mal so ein bisschen out of the box denken. Sollte euch also euer Arbeitgeber mal ins Ausland schicken, dann sagt nicht, nee, das geht auf keinen Fall, weil ich muss hier in Krefeld in meiner Gemeinde bleiben. Ich bin ja bei den Rangern. Natürlich bin ich als Stammleiter immer froh, wenn ihr hier bleibt und hier mitarbeitet. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, und eure Firma bezahlt das ja sogar noch, euch ins Ausland zu schicken, dann geht doch mal mit dem Bewusstsein, hey, ich bin Missionar. Ich gehe als Zeltmacher-Missionar ins Ausland und mal gucken, was Gott für mich hat, mal gucken, was ich so bewirken kann, mal gucken, was ich tun kann. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir haben ja alle eigentlich den Missionsbefehl. Der gilt ja nicht für besondere Missionare, die eine besondere Berufung haben, jetzt ihr Leben hier aufzugeben und ins Ausland zu gehen. Wir alle haben den Ruf, die Berufung. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist. Die Gemeinde in Jerusalem, die hier neu entstanden ist, die hatte auch diesen Auftrag. Aber man stellt fest, dass die meisten nicht gegangen sind. Die sind eigentlich dort geblieben. Und viele Bibelausleger sind der Meinung, dass nachher die Vertreibung auch der Juden aus Israel mit das Vehikel war, damit die Botschaft von Jesus endlich mal verbreitet wird. Weil die meisten Menschen sind doch zu Hause geblieben. Die wenigsten sind gegangen, bis sie dann gegangen wurden. Also manchmal muss Gott uns zwingen zu gehen. Zurzeit ist es ja eher so, wir sind nicht in die Welt gegangen, also kommt die Welt zu uns. Da kann man jetzt politisch verschiedener Meinung drüber sein, ob das gut ist oder nicht, aber es ist so. Gott schickt das Missionsfeld hierher. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, Deutschland ist in den Augen von vielen anderen Missionsgesellschaften aus anderen Ländern ein Missionsfeld. Es gibt ganz viele Missionsgesellschaften, die haben es auf dem Herzen, Missionare nach Deutschland zu schicken. Oh, da sind wir aber jetzt ganz schön pikiert. Wir sind doch das christliche Abendland. Wir müssen doch nicht missioniert werden. Es gibt kaum eine unchristlichere Gegend in Europa wie Ostdeutschland. Also da sind die meisten Atheisten dort von ganz Europa. Und weltweit weiß ich jetzt nicht, wie es da gesehen wird. Aber Deutschland ist bei weitem kein christliches Land. Nicht mehr. Vielleicht waren wir das ja mal, aber jetzt nicht mehr. Wir sind weit davon entfernt. Wir brauchen Missionare in unserem Land. Wie ist das mit dir? Wir alle sollen Salz und Licht sein. Ja, aber wie machen wir das denn praktisch? Wie sollen wir das denn tun? Eigentlich bräuchten wir so Gruppen, wo wir uns zusammentun und uns als Zeltmacher, Missionare darüber unterhalten, wie kann ich an meinem Arbeitsplatz hier in Krefeld oder Meerbusch oder Düsseldorf oder wo auch immer du arbeitest, wie kann ich da ein Missionar sein? Und dann stellen wir fest, erstens, ich habe keinen Mut, ich habe keine Idee, ich habe keine Kraft, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den geht es gar nicht. Und diese Gruppen, die gibt es doch schon. Wir haben doch alle Hauskreise. Warum unterhalten wir uns in unseren Hauskreisen nicht mal darüber, wie kann ich, da wo ich stehe, ein Zeugnis für Gott sein? Wie kann ich ein Zeltmacher-Missionar sein? Ich habe also nicht in erster Linie meine Karriere im Blick, wie kann ich die nächste Stufe auf der Karriereleiter erreichen, sondern wie kann ich Gott an meinem Arbeitsplatz dienen? Ich habe das Pech, in Anführungszeichen, dass bei mir zu Hause nur Frauen sind. Und die gucken donnerstags Germany's Next Topmodel. Das ist der Abend, wo ich dann immer sehr spät nach Hause komme. Aber ich habe gehört, es gibt dort eine Teilnehmerin, die kommt wohl aus einer Hillsong-Gemeinde und die fängt an, dort vor der Kamera und vor den anderen Kollegen zu beten. Und sagt, komm, lass uns mal zusammen beten und mit Gottes Hilfe schaffen wir das hier. Man kann jetzt über Germany's Next Topmodel denken, was man will, aber das ist doch mal eine Art, am Alltag, am Arbeitsplatz ein Zeugnis zu sein für Gott, ein Licht zu sein. Sehr mutig, weil wer weiß, und das weiß keiner, was die Medien dann alles so berichten. Normalerweise zerreißen sich die Medien über solche Aussagen. Die macht das einfach. Das wäre doch mal ein Anfang, dass wir uns das auch trauen. Die Frage, die ich euch heute stellen möchte, an Pfingsten, willst du ein Zeltmacher-Missionar sein? Das ist die eigentliche Herausforderung. Wir brauchen dafür den Heiligen Geist. Die Jünger damals wurden durch den Heiligen Geist befähigt, Zeugen zu sein für Jesus. Und wenn die Jünger das damals brauchen, die 3 Jahre mit Jesus persönlich zusammengelebt haben und ausgebildet wurden, es kann ja eigentlich keine bessere Ausbildung geben als die. Und trotzdem brauchten sie den Heiligen Geist. Ja, wie viel mehr brauchen wir dann die Kraft des Heiligen Geistes? Wie viel mehr brauchen wir dann die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir in unserem Umfeld, in unserem Beruf, in unserer Uni, Studium, Schule, wo auch immer wir stehen, ein Licht sein können für Jesus, Zeltmacher, Missionare sein können. Wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, dann beginnt das Missionsfeld. Hat irgendein Pastor mal an den Ausgang seiner Gemeindetür geschrieben. Achtung, hier beginnt das Missionsfeld, wenn die Leute rausgehen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich möchte, dass wir uns jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten, ganz besonders anbeten. Wir können das tun mit Liedern, wir können das tun mit unseren Worten, wir können das auch in Sprachen tun, in Zungen, wie der Heilige Geist sie eingibt und wir können uns ausrichten auf ihn. Wir können den Heiligen Geist bitten, komm, erfülle mich neu. Ich brauche deine Kraft für mein Leben, für meinen Alltag. Ich möchte nicht, dass ihr heute nach draußen, nach Hause geht und sagt, ja, das und das hat er gepredigt. Es war ja ganz informativ, sondern es soll so sein, dass wir ein Ziel haben, dass wir uns vornehmen, ich möchte Zeltmacher-Missionar sein. Und dafür brauche ich den Heiligen Geist. Ich brauche die Ausrüstung des Heiligen Geistes, sonst kann ich das nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin überhaupt nicht begabt, vor Leuten zu reden. Ich bin überhaupt nicht begabt, Menschen irgendwie ins Gespräch zu verwickeln oder irgendwie da auf eine gute Art und Weise das Evangelium rüberzubringen. Das sollen lieber andere machen. Dafür ist der Heilige Geist da, dass er dich befähigt, an deinem Arbeitsplatz ein Licht zu sein, Salz zu sein, wie auch immer, ob durch Worten, ob durch Taten. Und wir haben die Gelegenheit auch, dass wir dafür beten. Ihr könnt auch gerne nach vorne kommen und mit euch beten lassen, um ausgerüstet zu werden mit dem Heiligen Geist, um neue Kraft zu bekommen, um neu, ganz neu zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Habe ich in der Vergangenheit so nicht gemacht oder habe ich wieder vergessen oder ist so ein bisschen lau geworden, mein Leben? Ich möchte wieder für dich brennen. Ich bin wieder begeistert oder ich strebe mit allem, was ich bin, jage ich diesen Begabungen nach. Ich möchte die Gaben des Heiligen Geistes haben, weil ich weiß, ohne die Gaben komme ich nicht weiter in meinem Beruf, was mein Zeltmacher-Missionar angeht. Paulus sagt, ihr sollt dem nachjagen, diesen Gaben. Nicht nur sagen, ja Gott, wenn du was geben willst, dann gib mal und dann nehme ich das auch noch mit. Nee, wir sollen uns danach ausrichten. Natürlich gibt der Heilige Geist, wem er will und wie er will. Aber wenn wir das nicht wollen, wenn wir uns nicht danach ausstrecken, wenn wir nicht mit ganzem Sein sagen, Gott, ich möchte das, dann wird der Heilige Geist gar nichts tun. Der zwingt nämlich niemanden. Lasst uns gemeinsam aufstehen, uns diese Zeit nehmen. Betet für euch, ihr könnt auch untereinander beten, euch gegenseitig segnen oder nach vorne kommen, wir beten hier. Und Gott die Ehre geben.